Ich habe heute bei den Liedern gedacht, dass diese Lieder irgendwie schon gewusst haben, oder der, der die Lieder ausgesucht hat, dass ich heute eine Predigt halte über ein gewisses Thema. Das Thema kennt ihr schon, aber es wird heute nochmal wieder anders werden als die Male zuvor. Die meisten Predigten, das ist uns bekannt, oder so haben wir vielleicht die Erfahrung gemacht, haben das Ziel, uns Gott nahe zu bringen. Und sie zeigen uns seine Liebe und seine Barmherzigkeit, seine Großmütigkeit und sein unentwegtes Werben um uns. Und unterstützt wird das ja auch von vielen Bibelstellen. Man braucht in die Bibel eigentlich nur hineinblicken und findet sie. Micha 7, Vers 8, ich lese es einmal vor. Wer ist ein Gott wie du, einer, der Vergebung verzeiht und an der Übertretung des Überrestes seines Erbteils vorübergeht? Er wird gewiss nicht für immer an seinem Zorn festhalten, denn er hat Gefallen an liebender Güte. Er wird uns wieder Barmherzigkeit erweisen. Er wird unsere Vergehungen unterwerfen, all unsere Sünden ins Meer werfen. Noch ein zweiter, ein kurzer Bibelvers, Psalm 85, Vers 6, 86, Vers 5. Denn du, o Herr, bist gut und zum Vergeben bereit und überströmt ist die liebende Güte all denen gegenüber, die dich anrufen. Das ist gut, ne? Das hört man gerne. Ich möchte aber einmal heute das Gegenteil wagen. Ich möchte eine Predigt halten, um eine gewisse Distanz zu Gott aufzubauen. Ich möchte eine Predigt halten, um uns ein wenig Gott zu entfremden. Und ich möchte eine Predigt halten, um Fragen zu stellen, auf die es keine oder nur sehr schwierige Antworten gibt. Oder welche, die man nur schwer akzeptieren kann. Ich möchte so die Ruhe ein wenig in Beunruhigung verwandeln. Vielleicht danach wieder in Ruhe. Aber das möchte ich einmal versuchen. Ich hätte mir gern mehr Zeit dafür genommen, aber im Vorfeld dieser Predigt gelang mir dies nicht. Es ging einfach nicht. Und so hoffe ich, dass ich das so einigermaßen hier so darbieten kann. Das, was ich jetzt so zusammengefasst habe, soll auch eine Vorlage sein. Gerne für eine Diskussion oder für Fragen, die man dann später klärt. Nicht in Stein gegossen, aber wichtige Aspekte, die mir aufgefallen sind, möchte ich einmal erwähnen. Warum möchte ich aber mal eine so andere Predigt halten, wenn sie denn überhaupt gelingt? Nun, der Hebräerbrief zeigt uns Gott einmal im Alten Testament, in Anführungszeichen, und im Neuen Testament. Er zeigt uns den Vater in seinen für viele Menschen ja auch negativen Aspekten, dass er einfordert unsere Schuld und dass das auch böse enden kann. Das Alte Testament zeigt uns aber auch, und auch Hebräer weist darauf hin, dass Gott uns retten will. Im Hebräerbrief aber wird gesagt, dass Gottes Gerechtigkeit, ich sag mal, nicht souverän ist. Sie ist nicht in dem Sinne diskutabel, dass Gott sagt, heute rette ich den, morgen rette ich den und übermorgen rette ich gar keinen. Gottes Gerechtigkeit ist eine Norm. Darauf können wir uns verlassen. Gott fordert von uns, von an jeden Menschen, sein oder unsere Schuld ein. Und wer nicht bezahlt, und wer von uns kann schon bezahlen, bezahlt mit seinem Leben. Aber magst du jetzt einwenden, Gott vergibt uns doch unsere Sünden. Und wir haben jetzt noch diese beiden Bibelstellen im Ohr, aus Micha und aus Psalm. Aber nun frage ich euch einmal, wie macht er das denn? Ist er nun doch beliebig und sagt, dir vergebe ich, dir auch und dir da hinten nicht? Wenn Gott auch gerecht ist und der Mensch eine Schuld hat, die er nicht bezahlen kann, wie vergibt Gott uns dann seine Schuld? Stellen wir uns das vor mit einem Geldgeber hier auf Erden. Er hat mehreren Personen, Schuldnern Geld geliehen und sie können das nicht zurückzahlen. Dieser Geldgeber ist aber ein Geschäftsmann. Er ist einer, der alles im Blick hat. Er ist auch einer, der jeden gleich behandelt, der keine Fehler macht und der das Geld zurückfordert. Wer nicht bezahlt, muss mit irgendwas bezahlen, was er dann noch hat, mit dem Rest sozusagen. Er wird diese Schuld einfordern. Er kann nicht zu dem einen sagen, du musst heute nicht bezahlen, du musst auch morgen nicht bezahlen, du musst nie wieder bezahlen. Aber der da, der muss bezahlen. Wie macht das also Gott, der Vater, wenn er uns unsere Schuld erlässt? Ich finde, das ist eine ziemlich gute Frage. Wir sollten uns auch einmal vergegenwärtigen, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir von dem Vater sprechen. Und ich muss sagen, da stockte auch meine Vorbereitung, weil das ist gar nicht so einfach herauszufinden, wer er denn nun genau ist. Lasst uns Menschen machen, steht im ersten Buch Mose. Da finden wir mindestens eine Person mehr als eine Person, also mindestens zwei Personen sprechen hier, oder einer spricht zu mindestens zwei Personen, lasst uns Menschen machen. Hier kommt der Vater vor. Danach wird in der Bibel oft von Gott oder von dem Herrn gesprochen. Und ich frage mich oft, ist jetzt Jesus gemeint oder ist der Vater gemeint? Oft ist beides tatsächlich möglich. Nun magst du wieder entgegnen, ja, es ist doch der Vater gemeint. Das wissen wir doch. Und wenn wir jetzt einen Juden fragen würden, würde er immer sagen, der Vater ist hier gemeint. Aber im 1. Korinther 10, Vers 3, dort spricht Paulus davon, wer denn Israel durch die Wüste begleitete, wer denn Israel tränkte. Und er spricht hier in 1. Korinther 10, Vers 3, die Israeliten aßen alle dieselbe geistige Speise und alle tranken denselben geistigen Trank, denn sie pflegten aus dem geistigen Felsen zu trinken, der ihnen folgte. Und dieser Fels war der Christus. Es gibt Bibelübersetzungen, oder mindestens eine, der das nicht gefällt. Da steht dann, und dieser Fels bedeutete den Christus. Aber das Griechische ist hier gut überliefert. Es ist eindeutig, dieser Fels war der Christus. Und ich mache noch einmal auf eine Bibelstelle aufmerksam, die wir letztes Mal hatten. Und zwar Sacharja, Kapitel 12, Vers 1. Und vielleicht können wir dieses eine Bild da mal an die... Genau. Kann man das so lesen? Letztes Mal war das ein bisschen undeutlich zu sehen. Ich lese es einmal vor. Sacharja 12, Vers 1. Dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Hier ist, würde ein Jude sagen, vom Vater die Rede. Wir würden auch sofort denken, hier ist vom Vater die Rede. Was sagt aber das Kapitel weiter, in Vers 12, Vers 10? Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Nur bis hierher. Hier spricht offensichtlich Jesus. Der Herr im Kapitel 12 ist offensichtlich Jesus. Ihr könnt das gerne nochmal nachvollziehen, nachprüfen. Denn der Vers oder das Kapitel ist ja ein wenig länger. Aber sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Den Juden hat das nicht gefallen. Dann haben sie den Vers geändert. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Schon war die Welt wieder in Ordnung. Nun steht da aber was anderes. Es gibt noch weitere Stellen, die, ich sag mal, verdächtig sind. Ein Bibelgelehrter sagte einmal, ich wusste auch, wer das war, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass es irgendwie irgendeiner ein Juda ist. Er sagte einmal, es ist schon merkwürdig, Gott spricht zu Mose, komm herauf, am Sinai, komm herauf zu deinem Herrn. Er spricht nicht, komm herauf zu mir. Komm herauf zu deinem Herrn. Warum sagt er das? Wollte er vielleicht sagen, komm herauf zu deinem Herrn, dem geistigen Felsen, der dich tränkt, der der Christus war und vielleicht auch heute wieder, in unserem Fall, ist? Also hier ist wohl öfters im Alten Testament, als wir das bisher gedacht haben, von Christus die Rede. Womöglich ist das so der Fall. Wir wollten aber wissen, wer der Vater ist. Und deswegen fällt so eine Analyse nicht ganz so leicht, weil mir dieses aufgefallen ist. Was können wir denn noch zuordnen zum Vater? Nun, wir können zuordnen, dass er Christus uns schickte, der sagte, es ist mir eine Lust, den Willen des Vaters zu tun. Aber was verlangte der Vater? Er verlangte den Tod seines Sohnes am Kreuz. Und wir könnten uns jetzt noch über diese Todesart unterhalten, die war ja kaum zu maximieren. Jemand, der am Kreuz starb, starb langsam und grausam. Christus war ungefähr einen Tag am Kreuz. Es gab Menschen, die haben es sogar länger ausgehalten. Aber grausam war diese Todesart auf alle Fälle. Sie war darauf ausgelegt, maximalen Schmerz und maximales Leiden und maximale Demütigung zu bewirken. Und das tat sie auch. Der Vater verlangte also von seinem Sohn etwas, was ihn an die Grenzen seiner Kräfte brachte. Vater, nimm diesen Becher von mir, sprach Jesus. Und wenn wir uns das mal so auf irdische Verhältnisse vorstellen, wenn ein menschlicher Vater so etwas von seinem Sohn verlangen würde, wir würden denken, das ist nicht in Ordnung. Das könnten wir nur schwer verstehen. Aber Gottes Vollkommenheit und seine Gerechtigkeit verlangte genau dieses und Jesus war bereit, es zu tun und tat es auch genau so. Der Vater erweckte Christus und krönte ihn mit einer Herrlichkeit, die nur noch ihm selber untergeordnet war. Das muss man auch feststellen. Aber der Vater sagte auch, die Zerstörung, oder der Vater ließ Christus die Zerstörung Jerusalems voraussagen. In 5. Mose 28, und ich hatte zufälligerweise heute Morgen mit Herbert gesprochen, er sagte, habe ich gerade gelesen heute Morgen. Sag ich ja. Mehr Fluch als Segen. Und das stimmt. 5. Mose 28 ist wirklich eine bittere Ankündigung dessen, was passiert, wenn sie Gott nicht erkennen. Wenn sie nicht seinen Geboten Folge leisten. Das ist so bitter, das möchte man gar nicht zu Ende lesen. Und wenn die Ankündigung schon bitter war, so war die Verwirklichung dessen, es passierte dann ja, zur Zerstörung Jerusalems, noch viel schlimmer. Jesus hatte das alles im Voraus ja gesehen und gefreut hat ihm das nicht. In Lukas 19, Vers 41 spricht er, schaute die Stadt an und weinte über sie. Das muss man sich mal vorstellen. Christus weinte über die Stadt. Es tat ihm wirklich leid, was er da vor seinem geistigen Auge sah. Er spricht, wenn du an diesem Tag die Dinge erkannt hättest, die mit Frieden zu tun haben, doch nun sind sie vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde eine Befestigung auf Spitzpfählen um dich bauen und werden dich ringsherum einschließen und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich und deine Kinder in deiner Mitte zu Boden schmettern. Und sie werden in dir keinen Stein auf den anderen lassen, weil du die Zeit deiner Besichtigung nicht erkannt hast. Dieser Gott, der Gerechtigkeit fordert, der ist stark und der ist gerecht und der ist unerbittlich darin, dass das in Ordnung gebracht werden muss. Dieses Missverhältnis, was der schuldige Mensch zu ihm hat. Und dann spricht er so etwas aus, Jesus sieht es und für viele Menschen wurde das leider traurige Wahrheit. Als Jerusalem 70 unserer Zeit zerstört wurde, gab es einen Zeitzeugen, der ist uns vielleicht bekannt, Josephus. Josephus war Geschichtsschreiber, er war ganz dicht dran, also er hat sogar noch mitgekämpft auf der Seite der Juden, hat dann die Seiten gewechselt und hat dann auf der Seite der Römer die Dinge notiert, als Geschichtsschreiber, als Historiker. Deswegen ist uns das, was über Jerusalem kam, sehr gut bekannt. Und wenn man dieses einmal liest, wie er das darstellt, wie er berichtet, dann muss man sagen, 5. Mose 28 hat sich erfüllt. Auch hier fällt es einem schwer, das zu Ende zu lesen. Das war aber Gottes Rechtsforderung, die erfüllt wurde. Weiter spricht Christus vom Vater und sagt, wir wollen ja immer noch den Vater identifizieren, von jenem Tag und jener Stunde, dann kommen wir wieder in die Neuzeit, hat niemand Kenntnis außer der Vater. Weder die Engel noch der Sohn. Es gibt Dinge, die weiß nur der Vater, die weiß doch nicht mal Christus. Dann spricht Christus oder Paulus davon, dass Christus alles untergeordnet wurde und der Vater ihm alles übergeben hat, in 1. Korinther Kapitel 15. Und am Ende übergibt Christus wieder alles dem Vater. Dann spricht Paulus von einem Verständnisproblem der Berufung in Römer Kapitel 9, was sich nicht wirklich auflöst, dieses Problem. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will, und ich werde Mitleid erweisen, wem ich Mitleid erweisen will. So hängt es nicht von dem ab, der wünscht, noch von dem, der läuft, sondern von Gott, der barmherzig ist. Gott erwählt. Den einen, ja, den erwählt er, den anderen nicht. Wir wissen nicht alles darüber, weswegen dieser Vers das so zum Ausdruck bringt. Manchmal denke ich, es gibt sogar Stellen in der Bibel, wo selbst Jesus sprachlich eine gewisse Verwunderung über den Vater ausdrückt. Habe ich nicht euch 12 auserwählt? Einer von euch ist ein Verräter. Jesus hat unter Gebet seine Jünger ausgewählt. Einer von ihnen ist ein Verräter. Es gibt noch mehr Stellen, die mich manchmal ähnlich haben denken lassen. Ich habe die aber nicht erinnern können. Müsst ihr das nochmal lesen? Dann müsste ich sie nochmal zusammenschreiben. Und in Hebräer 12 spricht Paulus davon, unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Warum nun all diese unerfreulichen Dinge, die dann doch aber zu Gottes Natur und zu seinen Rechtsforderungen gehören? In Hebräer 10 steht, denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, und der Herr wird sein Volk richten, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist schon ein Text. Denn wir kennen den. Wir sollten auch diesen Gott kennen. Wir können nicht so tun, als ob das alles irgendwo nicht gestanden hat, sich nicht zugetragen hat, nicht zu Gottes Plan gehört. Deswegen müssen wir auch darüber sprechen. Es geht nicht anders. Gottes Handeln an Israel, die Zerstörung Jerusalems und das Leben und das Sterben Jesu. Der Hebräerbrief macht uns ausdrücklich aufmerksam auf Gottes Forderungen und auf unser Unvermögen. Eigentlich eine hoffnungslose Situation, eine traurige Situation. Gott wird für uns nicht von seiner Gerechtigkeit abweichen. In einem Film wurde mal gesagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Das war natürlich noch ein Spaß. Für uns wäre die Situation aber auch hoffnungslos und ernst, wenn es nicht einen Ausweg gäbe. Und in Apostelgeschichte Kapitel 13 macht Petrus ja auf diesen Ausweg aufmerksam. Und wir alle kennen ihn. Euch sei kundgetan, liebe Brüder, dass ihr durch ihn, durch Christus, Vergebung der Sünden, dass durch Christus Vergebung, Moment, so sei nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an Christus glaubt. Und in der Apostelgeschichte haben wir eben diesen Vers gelesen. In Apostelgeschichte 2 lesen wir noch, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und der Johannesbrief zeigt noch, dass er für alle gestorben ist. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Es gibt also die Vergebung durch Christus. Keiner kommt zum Vater außer durch mich, sagte Jesus. Ich bin der Weg. Und jetzt können wir uns alle ganz entspannt zurücklehnen und sagen, diesen alten Hut hat er jetzt hervorgezaubert, das war's. Aber ich möchte näher darauf eingehen, auf diese an sich uns bekannte Tatsache. In Johannes Kapitel 6 sagt Jesus, denn so wie der Vater die Toten auferweckt hat und sie lebendig macht, so macht der Sohn die lebendig, welche er will. Also der Vater erweckt zum Leben mindestens Jesus. Aber auch der Sohn erweckt den zu leben, wen er erwecken möchte. Denn der Vater richtet überhaupt niemand, sondern er hat das gesamte Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn so ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, ich sage euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod zum Leben hinübergegangen. Und jetzt habe ich mir persönlich auch die Frage gestellt, mache ich das oder machen wir das? Ehren wir Jesus so wie den Vater? Was könnte das denn eigentlich jetzt konkret bedeuten? Oder zurückblickend auf die zu Anfang gestellte Frage, wie vergibt Gott uns unsere Schuld und einen anderen eben nicht? Wie können wir das mit Jesus in Verbindung bringen? Und da kommt Römer Kapitel 10 ins Spiel. Und das können wir, eine Bibel hat mal mit wir aufschlagen, Römer Kapitel 10. Und dort wird es eigentlich dann auf den Punkt gebracht, mit einer Nuance, die uns vielleicht nicht sofort immer auffällt. Römer Kapitel 10. Ich bin Apostelgeschichte, wundere mich schon. Das sah so anders aus. Römer 10, Vers 5. Und wir haben das heute Morgen ja schon gehört. Herbert hat das ja schon vorgelesen. Vers 5, der Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Können wir nicht. Fällt für uns flach. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Diese beiden Verse sagen, mach es nicht so kompliziert. Der eine sagt, ja, wo soll der Christus denn herkommen? Vom Himmel, da muss ja einer hochgehen, ihn holen. Der andere sagt, er ist irgendwie da unten zugange, da müssen wir ihn herholen. Mach es nicht so kompliziert. In Vers 8, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das ist das Evangelium sogar, wie er in Vers 16 später noch sagt. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also man glaubt wirklich, nicht nur man sagt, dass man glaubt aus dem Herzen. Vers 11, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn da ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist der Herr über alle und ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vers 14 sagt das noch einmal. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Hier steht eindeutig, dass Christus angerufen wird. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Musste den Juden Gott nahegebracht werden, der Vater, Jahwe? Nein, das musste ganz bestimmt nicht. Den kannten sie, den haben sie verehrt, den haben sie vielleicht schon zu weit in die Ferne gerückt, indem sie ihn von sich distanzierten. An dem sind sie nicht gescheitert. Sie scheiterten daran, dass sie Christus nicht erkannten. Und schon gar nicht so, wie hier geschrieben steht, dass sie ihn anriefen. Und ich habe jetzt mal überlegt, ich bringe das mal zusammen mit dem Gedanken Sündenvergebung. Der Vater vergibt unsere Schuld ja nur mit einem Gegenargument, mit Christus. Christus bringt sich für uns ein. Er ist, wie 2. Timotheus Kapitel 2 sagt, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Deswegen heißt er ja Mittler, weil er das Mittel hat. Das ist jetzt keine sprachliche Spitzfindigkeit. Ich habe das einmal nachgeguckt. Mittler heißt, zu vermitteln zwischen zwei Parteien, Frieden zu schaffen. Und das macht Jesus. Jesus sagt, ich habe etwas, was er braucht, Fritz, als Beispiel. Und ich stelle es ihm vor unserem Gott, vor dem Vater zur Verfügung. Und damit ist unsere Schuld getilgt. Wenn ich jetzt Christus anrufe, was würde ich ihm denn mitteilen? Doch eigentlich, dass ich genau das mir wünsche von ihm, dass er meine Schuld bezahlt. Ist das damit gemeint, was hier gesagt wird? Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Könnte gut sein. Ich finde, dieser Punkt ist aber unterrepräsentiert in der Anbetung. Es wird viel vom Vater gesprochen, viel vom Herrn, wo dann nicht ganz klar ist, wer gemeint ist. Wenig oft von Jesus. Und genau in diesem Punkt, wer ist Jesus und in welcher Form bekomme ich von ihm seinen Zuspruch? Der wird ja von allen Seiten auch bekämpft. Da wird Verwirrung gestiftet. Da wird in den Übersetzungen dies und jenes anders geschrieben, damit einem das nicht auffällt. Und selbst Paulus fiel da schon auf. Er sagte in 2. Korinther 4, Vers 4, wenn unser Evangelium verdeckt ist, dann ist es unter denen verdeckt, die Christus nicht erkennen. Kürzt es ein klein wenig. Denn wir verkünden Christus als Herrn. Möglicherweise in vielerlei Hinsicht als der Herr, den wir im Alten Testament finden. Und so glaube ich, nachdem ich das alles so mir angeschaut habe, dass wir um das Gebet an Christus gar nicht herumkommen. Und das Wort herumkommen ist ja vielleicht schon falsch gewählt, muss man sagen. Vielleicht sollten wir sagen, wir sollten durch das Gebet an Christus auch hindurch, um zum Vater zu kommen. Genauso wie er es sagte, ich bin der Weg und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Oder so wie es auch in dem Bibelvers gesagt wird von zu Anfang, im Psalm 86, Vers 5. Denn du, o Herr, bist gut und zum Vergeben bereit und überströmt ist die liebende Güte all denen, die dich anrufen. All das soll eine Anregung sein, sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen. Diese Predigt konnte das nicht komplett zusammenfassen und für erledigt dann stempeln. Das geht nicht. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Gerade wo der Römerbrief 4 im Kapitel 10 zu seinem Höhepunkt kommt und es ja nur darum geht, wie begleichen wir unsere Schuld vor Gott, wie bringen wir unser Verhältnis in Ordnung durch Jesus. Wie genau geschieht das? Kapitel 10 haben wir gelesen.